Ich lese aus Johannes 1, Vers 1 bis 18 in der neuen Genfer Übersetzung. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Amen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das machen wir. Ja, der Predigtext, Simon hat es gerade schon gesagt, steht in Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Simon hat den Text auch gerade gelesen. Vielen Dank fürs Lesen. Ja, es sind 18 Verse und da habe ich mir gedacht, es ist auch ganz gut, die Vorderpredigt schon einmal so in der Gesamtheit zu hören. Und ich werde sie dann während der Predigt versweise oder abschnittsweise wiederholen. Beim Predigtthema habe ich mich dieses Mal etwas schwer getan. Manchmal ist es so, da habe ich ein Thema und dann denke ich, wow, dazu möchte ich gerne mal was weitergeben oder einen guten Predigttext dazu. Und manchmal ist es ja umgekehrt, dann hat man einen Text und dann nimmt man, ja, was für ein Thema nehme ich denn dazu? Habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil auch so viel dort drin steht. Und dann bin ich darauf gekommen, auf dieses Thema: Jesus, Wort, Leben, Licht, Herrlichkeit, Gnade, Wahrheit. Habe ich es aufgeschrieben, habe ich hingesetzt und einfach nur mal diese Worte auf mich wirken lassen, die ja alle im Predigttext stehen und alle etwas mit Jesus zu tun haben, nur mal diese Worte auf mich wirken lassen. Und alleine das hat mich schon sehr bewegt. Jesus, Wort, Leben, Licht, Herrlichkeit, Gnade, Wahrheit. Lass uns mal zusammen darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Wir haben ja, es wurde schon erwähnt, den ersten Advent. Das neue Kirchenjahr beginnt. Holger hat ja letzten Sonntag zum Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag die letzte Predigt zu dem Buch Maleachi gehalten. Das letzte Buch im Alten Testament, der letzte Prophet. Und dann hat Gott geschwiegen, circa 400 Jahre lang. Und dann fing Gott wieder an, mächtig zu reden und ganz sichtbar zu handeln. Und darum geht es in unserem Predigttext. Advent kommt ja aus dem lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Eigentlich geht es ja aber viel genauer gesagt um Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Es wäre doch viel aussagekräftiger, wenn wir Christen, die an Christus glauben und daran glauben, dass Christus eines Tages wiederkommt, dass wir dann nicht nur von der Adventszeit, sondern von Adventus Domini sprechen würden. Ankunft des Herrn. Jesus kommt ein zweites Mal wieder zu uns auf die Erde. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder in der Adventszeit daran erinnern. Einmal, wie war das damals, kurz bevor Jesus zum ersten Mal zu uns auf die Erde kam? Und was können wir heute lernen, die wir darauf warten, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt? Heutzutage machen wir es uns in der Adventszeit ja im Normalfall recht gemütlich. Es werden Kekse gebacken, wir stecken eine Kerze an, haben wir auch schon erledigt, knacken zu Hause ein paar Nüsse, trinken heißen Tee, essen die gebackenen Kekse und warten darauf, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Machen wir das wirklich? Naja, also, und wenn das alles wäre, so meine ich, wäre das ein wenig zu wenig. Schauen wir deshalb nochmal, wie das damals war, als Jesus zum ersten Mal zu uns auf diese Erde kam. Im Grunde genommen kann man sagen, als Jesus geboren wurde, da war Krieg in Israel. Zwar fanden da gerade keine Kämpfe statt, aber die Weltmacht Rom hatte auch Israel besetzt. Die Römer waren als Besatzungsmacht in Israel. Und somit unterdrückten die Römer auch das Volk Israel. Und was das bedeutet, wenn ein Volk über ein anderes Volk herfällt, um es zu unterdrücken, das erleben die Ukrainer gerade in einer sehr realistischen und brutalen Art und Weise. Und auch die Römer waren da damals total gnadenlos. Sie sagten zu den Völkern, entweder unterwerft ihr euch uns und zahlt uns Tribut, oder aber ihr bekommt die Schärfe unseres Schwertes zu spüren. Das Volk Israel wartete sowieso schon seit Jahrhunderten auf die Erfüllung der Prophezeiung, dass der Messias kommen wird. Und auch zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, war das für das Volk Israel damals richtig brandaktuell. Die haben wirklich darauf gewartet, dass sich diese Prophezeiung erfüllt. Der Messias wird eines Tages zu uns kommen. Die Juden damals haben wirklich auf die Erfüllung dieser Prophezeiung gewartet. Und das können wir auf jeden Fall von den Juden damals lernen, so in dieser Naherwartungshaltung zu leben. Jesus kommt ein zweites Mal zu uns auf die Erde. Johannes, also der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, hat sein Evangelium mit sehr wirklich eindrucksvollen Worten begonnen. Dieser Johannes war ein Jünger von Jesus gewesen. Er hatte 3 Jahre lang mit Jesus zusammengelebt. Und dann hat er sich dazu entschieden, mal das aufzuschreiben, was er mit Jesus erlebt hat. Unter anderem erwähnt er auch Johannes den Täufer. Die Eltern von Johannes dem Täufer hießen Zacharias und Elisabeth. Das Paar konnte keine Kinder bekommen und eines Tages erschien dem Zacharias ein Engel. Ein Engel, der im Grunde genommen sagte, ein Wunder wird geschehen. Ihr werdet ein Kind bekommen, obwohl ihr beide schon so alt seid und es aus menschlicher Sicht unmöglich ist, werdet ihr ein Kind bekommen. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und unter anderem weist der Engel auch auf etwas sehr Besonderes hin. Das können wir nachlesen in Johannes 1, 15b. Da sagt der Engel, und Johannes der Täufer wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Als erwachsener Mann war sich Johannes der Täufer seines Auftrags sehr bewusst. Er sollte der Wegbereiter des Herrn sein. Und er bereitete sich in der Abgeschiedenheit der Wüste auf diesen Dienst vor. Und hier in der Abgeschiedenheit der Wüste ließ er sich durch die Kraft des Geistes Gottes auf seinen Dienst Wegbereiter des Sohnes Gottes zu sein, vorbereiten. Und als es dann soweit war, als Jesus seinen Dienst beginnen sollte, da war auch Johannes startklar. Da war auch Johannes, der Täufer, bereit für seinen Dienst. Johannes der Täufer hatte nämlich mehrere Diplome in verschiedenen Instituten absolviert. Er hatte hervorragende Zeugnisse vorzubeweisen. Und dann hatte er noch zusätzliche Seminare erfolgreich beenden können und so weiter und so weiter. Nee, eben nicht. Das ist etwas, womit wir uns heute rühmen, oftmals. Aber bei Johannes war es anders. Gott hatte ihn beauftragt. Gott hatte ihn aber nicht nur beauftragt, sondern eben auch durch die Kraft seines Geistes befähigt. Wenn Gott uns beauftragt, dann befähigt er uns auch. Und dann hat Johannes aber nicht einfach nur die Hände in den Schoß gelegt, so nach dem Motto, wird schon irgendwie, sondern er ist dann in die Wüste gegangen und hat sich auf das konzentriert, worauf es im Leben wirklich ankommt, auf seine Beziehung zu seinem Schöpfer und seinem Auftrag. Und er hat eben auch nicht sich dann, ich meine, das ist auch immer wieder so eine Frage, ne? Wo treffen wir uns, ja, auch für uns? Ja, und auch Johannes hat sich nicht ein schönes Gebäude rausgesucht und hat sich einen schönen Anzug angezogen und hat ausgewogene Worte gesucht, damit er dann halt auch niemanden zum Anstoß wird. Sondern bei ihm war das auch das war bei ihm ganz anders. Im Grunde genommen kann man sagen, dass Johannes der Täufer ein richtig rauer Geselle war, ein Wüstenbewohner. Er ernährte sich von Heuschrecken und wilden Honig. Und er trug ein raues Gewand aus Kamelhaaren und sein Verkündigungsstil war auch eher rau. Und auch all das, da kann man sagen, naja, das war ja damals so vor 2000 Jahren und so, aber das war damals äußerst ungewöhnlich, ne, äußerst ungewöhnlich. Und trotzdem sind die Menschen zu Hunderten, zu Tausenden zu ihm gegangen und haben ihn, diesen in Anführungszeichen komischen, rauen Gesellen gefragt, was sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Was können wir heute von Johannes dem Täufer lernen? Finde auch du deinen Auftrag. Also finde auch du deinen Auftrag. Lebe deine Berufung. Hab den Mut, deine Berufung zu leben. Mal so auszubrechen aus den Alltagsgewohnheiten, und das, was Gott dir aufs Herz legt, ja, das muss nicht immer so etwas Außergewöhnliches sein wie bei Johannes dem Täufer, aber vielleicht außergewöhnlich für dich. Und dann mach das. Wenn wir unseren Auftrag erkannt haben, dann werden wir ihn auch erfüllen können, wenn wir uns auf Gott konzentrieren. Das können wir auch für uns, für unsere Adventszeit und darüber hinaus lernen. Komm zur Ruhe. Konzentriere dich auf das Eigentliche und Entscheidende und geh deinen Weg mit Jesus. Die Verse 1 bis 3. Ich habe diese ersten drei Verse jetzt mal so leicht verändert und habe das Wort Jesus eingefügt, weil es dadurch deutlicher wird, dass ja wirklich tatsächlich Jesus gemeint ist. Am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Dieser Jesus, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch Jesus ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne Jesus entstanden ist. Das sind also die ersten Worte im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Und wir, die meisten wissen wahrscheinlich die ersten Worte in der Bibel überhaupt. Da steht ja, am Anfang schuf Gott. Also ist schon so eine gewisse Ähnlichkeit dann zu erkennen. Also 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott. Im Hebräischen steht da, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Bereshit, am Anfang, kann man auch sagen, im Anfang, bara, schuf. Und dann steht dort Elohim. Und das wird dann immer mit Gott übersetzt. Aber im Grunde genommen, und da streiten sich dann immer auch die Gelehrten, die kommen da so ein bisschen in Schwanken schon bei den ersten drei Worten der Bibel, im Grunde steht da nicht Gott, sondern Götter. Da steht Elohim. Und diese IM-Endung ist immer eine Pluralendung, also eine Mehrzahlendung. Und dann kommen die Gelehrten und sagen, wow, was ist das denn? Ne? Es gibt ja nur einen Gott. Ja, und deswegen steht bei den deutschen Übersetzungen auch immer Gott, weil sie die Leute nicht durcheinander bringen wollen. Aber ich finde das hochinteressant, wirklich so hochinteressant, dass da schon am Anfang dieses Wort Elohim steht. Also für mich, ich sage es jetzt einfach nur so, für mich. Ja, für mich ist das schon in diesen ersten drei Worten ein Hinweis, schon so ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, steht ja auch nur ein paar Zeilen weiter, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Jesus, so bezeugt es unser Predigttext, war auch mit dabei. Für mich bedeutet das, dass schon ganz am Anfang in der Bibel so ein Hinweis kommt auf diese für uns Menschen nicht zu verstehende Dreieinigkeit Gottes. Und dann steht dort im Schöpfungsbericht auch immer wieder dieser kurze Satz, und Gott sprach. Und später, etwas später immer, und es geschah. Gott, stellen wir schon ganz am Anfang der Bibel fest, Gott ist ein sprechender Gott. Gott ist ein sprechender Gott. Gott hat das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Gott hat das Bedürfnis, sich uns Menschen mitzuteilen. Und jetzt steht da doch tatsächlich in dem Predigttext, das Wort, dass Gottes Wort in seinem Sohn Mensch geworden ist, Vers 2a. Also dieser Jesus, der das Wort ist. Und jetzt müssen wir uns das auch wirklich mal so zu Herzen gehen lassen, was da steht. Gottes Wort, ja, Gottes Worte haben Schöpfungsmacht. Gottes Worte haben immer Auswirkungen. Wenn Gott spricht, dann hat das immer Auswirkungen. Jesus hat immer wieder zu den Menschen gesagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch wirklich wenigstens aufgrund der Auswirkungen, aufgrund der Wunder, die geschehen. Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Jesus hat es uns zugesagt, dass er eines Tages wieder zu uns Menschen kommen wird. Und je bewusster und je sehnsüchtiger wir das Leben in unserem Alltag leben, desto mehr Freude und Lebensmut werden wir für unser Leben bekommen. 4 und 5, die Verse 4 und 5, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jetzt geht es um Jesus das Licht und Jesus das Leben. Wir Menschen, leider auch Christen, also die Christen, die von sich sagen, ich folge Jesus nach, wollen das wirkliche Leben auf eine falsche Art und Weise erfahren. Wir nehmen uns immer so viel vor. Wir wollen dies und das erreichen. Die einen meinen, ich brauche immer irgendwie so das Neueste. Ich brauche etwas anderes. Ja? Und wenn wir das haben, dann sind wir kurzzeitig zufrieden und dann gibt es ja schon wieder was Neues. Andere wiederum wollen es besser machen. Sie sagen, wir setzen auf das Gebrauchte, auf das Alte und merken nicht, wenn sie ehrlich sind, wie viel Zeit und Kraft sie investieren müssen, um immer wieder das Alte zu reparieren. Die einen müssen immer im Vordergrund stehen, damit sie das Leben genießen können, und andere sagen, nee, ich lasse die anderen mal lieber machen und meinen, dadurch haben sie das Glück gefunden. Aber irgendwie müssen die Menschen sich immer wieder sich selbst ins Spiel bringen. Ihre Meinung, ihren Eigennutz, ihre Überzeugung, ihre Eigenliebe und so weiter. Aber hier steht es ganz einfach und ganz klar ausgedrückt. Jesus ist das Licht, das auch deine Finsternis in deinem Leben erhellen kann. Dieses Licht kann auch deine trüben Gedanken wieder erhellen. Und auch das musste ich für mich und für mein Leben sehr lernen und bin da auch immer noch in einem Lernprozess, weil nach oben hin geht es immer noch weiter. Viel zu oft habe ich auch in meinem Leben so diesen trüben Gedanken nachgehangen, aber ich bin froh, dass ich auch da erkannt habe, Veränderung ist möglich, dass dieser Jesus das Licht, dass dieser Jesus, der das Licht geschaffen hat, der selbst das Licht ist, das Licht, das die Finsternis durchbrochen hat, der kann auch Licht in deine Dunkelheit, in deine persönliche Dunkelheit hineinbringen. Trauen wir unserem Schöpfergott wirklich zu, dass er auch Licht in unser Leben hineinbringen kann. Der Apostel Johannes hat es erfahren und bezeugt, und auch ich bezeuge es. Setz deinen Schwerpunkt nicht in dem, was wir immer meinen, was wichtig ist, sondern dass wir uns konzentrieren auf das, worauf es wirklich ankommt. Ab Vers 6. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Also gemeint ist Johannes der Täufer. Ich hatte eben schon so ein paar Gedanken weitergegeben zu Johannes dem Täufer. Hier können wir nachlesen, nun trat ein Mensch auf, von Gott gesandt. Also noch einmal, letzten Sonntag ging es um eine Predigt über das Buch Maleachi. Der letzte Prophet im Alten Testament, dann schweigt Gott 400 Jahre und dann kommt Johannes der Täufer. Ja, Gott hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon durch Engeln gesprochen, er hatte zu Maria gesprochen und zu Josef zum Beispiel. Und hier spricht Gott nun durch den Propheten Johannes. Jesus selbst sagt über Johannes in Matthäus 11, Vers 11, Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Noch einmal diese Gegenüberstellung Himmel und Erde. Aber hier auf der Erde, das ist schon enorm, was Jesus über Johannes den Täufer gesagt hat. Und dieser Johannes hat folgenden Auftrag, Vers 7. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes wollte es ganz klar bezeugen, dass er selber nur der Wegbereiter ist. Hat er den Leuten darauf hingewiesen, ich bin in Anführungszeichen nur der Wegbereiter, weiter nichts. Aber auf dieses Licht soll ich hinweisen. Und dann Vers 9, der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen soll. Also das ist ein Vers, da kann man so ein bisschen ins Schleudern kommen. Jeden Menschen erleuchten, kann man fragen, und was bedeutet das jetzt? Ist das wirklich die Wahrheit? Was er da schreibt, was er da sagt, Jesus erleuchtet doch nur die, die ihm nachfolgen, oder? Wenn wir es ganz genau nehmen, Jesus erleuchtet doch nur diejenigen, die ihm nachfolgen, die sagen, Jesus ist mein Erlöser, oder was ist jetzt hier gemeint? Das sind so Bibelstellen, da lohnt es sich, ganz genau hinzuschauen und zu schauen, was ist jetzt wirklich gemeint. Doch, und so meine ich, gerade auch diese Aussage ist so eine umfassende, wichtige Aussage über das Heil der Menschen, eben aller Menschen. Dieser Vers sagt uns aus, dass Gott alle Menschen retten will. Und jetzt bleiben wir mal bei diesem Bild Licht, um das besser zu verstehen und zu erklären, bleiben wir mal bei diesem Bild Licht, welches Johannes hier benutzt, und übertragen dieses Bild Licht auf Sonne. Wenn die Sonne aufgeht, heute ist sie nicht zu sehen, aber wenn die Sonne aufgeht, dann scheint sie für alle Menschen. Für die, die in der Sonne spazieren gehen, aber auch für diejenigen, die nichts mit der Sonne zu tun haben wollen und sich im Keller verstecken. Und ich übertreibe jetzt noch mal so ein bisschen. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, die Sonne gibt es gar nicht. Das ist eine Einbildung. Ja, übertragen wir das mal so. Ja, so Gott gibt es gar nicht. Ne? Die kennen nicht die Auswirkungen. Ja, gibt es ja auch. Aber ganz egal, ob du das liebst, in der Sonne spazieren zu gehen oder dich lieber im Keller versteckst, die Sonne scheint für alle Menschen. Sie scheint für alle Menschen. Und dieses Licht Jesus, es leuchtet für alle Menschen. Es ist das helle Licht des Morgensterns, wie wir es eben auch gesungen haben. Es ist das Morgenrot der Welterlösung, Jesus. Das Morgenrot der Welterlösung, Jesus, das Licht der Welt. Es scheint für alle Menschen. Und jetzt kommt in den nächsten Versen so ein, wie ich meine, eher ernüchternder Hinweis, 10 und 11. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Tragen wir es nochmal auf das Bild. Ja, die haben sich dann im Keller versteckt, haben es verleugnet. Es gibt gar nicht die Sonne. Ja? Anscheinend haben die Menschen ihn nicht erkannt. Und das ist doch im Grunde genommen wirklich erschreckend. Auch sein auserwähltes Volk, das Volk Israel, hat ihn nicht wirklich erkannt, also zumindest viele nicht. Jetzt können wir schnell sagen, ja, könnten wir sehr schnell sagen, vielleicht sogar hochmütig oder überheblich sagen, naja, das Volk Israel, ne, wir kennen es ja nicht anders. Ne? Das hat ja sowieso schon so oft versagt und hat so oft nicht begriffen, worauf es wirklich ankommt. Könnte man sagen. Aber da müssen wir uns doch die Frage stellen. Und ich stelle sie auch dir, die Frage, hast du es wirklich begriffen, was es in deinem Leben bedeutet, dass das Licht, dieser helle Morgenstern auch eine Bedeutung, welche Bedeutung dieses Licht auch für dich und für dein Leben hat? Hast du Jesus in deinem Leben wirklich erkannt? Also wirklich erkannt, was Jesus für dich wirklich ist, dass die Kraft seines Geistes für dich da ist. Und ich frage also auch dich, also gerade auch dich, der du von dir sagst, ich bin Christ, ich folge Jesus, Jesus ist mein Erlöser. Ich glaube, dass ich für mich und für mein Leben, habe ich da immer noch wirklich mehr Potenzial nach oben, offen. Weil das ist eine unermessliche Kraft, die dort für uns zur Verfügung steht. Wie ich mein Leben früher gelebt habe und wie ich es heute lebe, ich merke einen Unterschied und das ist gut, wenn wir das sagen. Da können wir nicht sagen, ach damals, ich habe es noch nicht verstanden, wie traurig war das dann. Ja, ist doch gut, das zeigt doch, heute bin ich weiter. Und das wünsche ich auch dir. Und dass wir dann in 10 Jahren nochmal sagen können, wow, ja, da hatte ich schon mehr erkannt, aber jetzt ist es noch mehr, dass wir auf Wachstum ausgerichtet sind. Gott hat uns Menschen auf Wachstum ausgerichtet. Wachstum, Licht, Früchte. Jesus, das Licht, der helle Morgenstern, das Morgenrot der Welterlösung, will auch dein Leben befeuern. Sei nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast, sondern da ist wirklich noch mehr Potenzial nach oben möglich, damit Früchte entstehen können, auch in deinem Leben. Schauen wir mal weiter, die Verse 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Jetzt kann Johannes der Apostel, Gott sei Dank kann er das, noch einmal davon berichten, dass es dann doch Menschen gab, die das erkannt haben. Aber auch schon hier wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass das Leben mit Gott kein menschlicher Verdienst ist. Das Leben mit Gott ist kein menschlicher Verdienst. Und ich möchte mal diese beiden Verse 12 und 13, fasse ich jetzt mal nur mit einem Wort zusammen. Und dieses eine Wort, das ist Gnade. Nicht aus eigener Leistung, sondern nur aus Gnade. Nur aus Gnade. Gnade, Gnade Gottes und nichts anderes als Gnade. Gott freut sich, wenn du vieles Gutes tust. Er freut sich, wenn du versuchst, seine Gebote zu halten, freut er sich drüber. Aber in der Gemeinschaft mit Gott lebst du nur deshalb, weil Gott gnädig ist, weil Gott mit dir gnädig ist. Damit du bloß nicht eingebildet und überheblich sein kannst oder dir auch irgendetwas einbilden kannst, dass es vielleicht doch noch an dir liegt oder weil du vielleicht so ein toller Christ bist oder irgendwie was Tolles kannst. In der Gemeinschaft mit Gott leben wir alle nur deshalb, weil Gott gnädig mit uns ist, mit dir und mit mir. Die Verse 14 bis 18, ich lese sie noch einmal. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ja, die Zeit, die ist jetzt etwas vorangeschritten, aber lasst mich doch trotzdem noch so ein paar Gedanken zu diesem wunderbaren Text weitergeben. Die Gründe, weshalb ich die Evangelien so sehr liebe, sind, weil die Evangelien in einem so unfassbaren, umfangreichen Reichtum über Jesus, den Sohn Gottes, berichten. Noch einmal taucht hier das Wort für Jesus auf, Vers 14. Im Griechischen steht dort das Wort Logos. Im Altgriechischen wird dieses Wort Logos um ein Vielfaches umfangreicher benutzt als das, kann man schon fast sagen, dieses lediglich deutsche Wort für Wort. Wenn die Griechen damals das Wort Logos benutzten, dann meinten sie die Rede oder eher die gehaltvolle Rede oder den Sinn der Rede, geistiges Vermögen, welches nur die Vernunft weitergeben kann, Weltvernunft. Also im Grunde genommen eine weltumspannende Vernunft und den Gesamtsinn der Wirklichkeit. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, in welchem Zusammenhang das Wort benutzt wurde, aber in diesen vielen Zusammenhängen wurde es benutzt. Das Wort Logos beschreibt auch die Definition, die Argumentation, den Lehrsatz und auch die Philosophie. Es wird also aus menschlicher Sicht gesehen im Grunde allumfassend benutzt. Und deshalb gehört auch das Wort Logos im Grunde zu den besten Beschreibungen, mit denen man Jesus beschreiben kann. Das ist eigentlich aus deutscher Sicht eigentlich so wenig, wenn wir sagen, Jesus das Wort. Jesus ist nicht einfach nur das Wort, er ist das Logos. Und deshalb steht dann auch in Vers 14 weiter zurecht zur Erklärung, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Die Propheten hatten ihn prophezeit. Johannes der Täufer hat auf ihn hingewiesen. Aus der Fülle seines Reichtums bekommen wir die Gnade Gottes immer wieder neu geschenkt. Das Gesetz des Mose ist wertvoll, aber durch Jesus ist die Gnade und die Wahrheit vollumfänglich zu uns Menschen gekommen. Dies alles bezeugt der, der dann beim Vater war, zu uns Menschen gekommen ist, wieder zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel und der ein zweites Mal zu uns Menschen kommen wird. Und das ist das, was unsere Adventszeit so wertvoll macht. Und glaube das nicht einfach nur. Das einfach nur zu glauben, ist wirklich zu wenig. Lebe es. Lebe das. Lebe diese Hoffnung und diese Naherwartung. Offenbarung 22. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Jesus, Wort, Logos, Licht, Herrlichkeit, Gnade, Wahrheit. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Jesus, du allmächtiger Sohn Gottes, wir beten dich an, weil du willst, dass wir leben, deshalb leben wir. Du bist das Licht, das die Kraft hat, auch unseren Alltag hell zu erleuchten, wenn wir dich nur lassen. Ja, wir bitten dich, Jesus, dass wir dich auch wirklich Herr sein lassen, auch gerade Herr sein lassen über unsere Probleme. Und wir bitten dich gerade dann, wenn wir in Not sind und Ängsten und Sorgen sind, gerade dann bitten wir dich darum, dass wir es zulassen, dass dein Licht leuchtet in unserer persönlichen Dunkelheit. Jesus, Sohn Gottes, Herr aller Herren, König aller Könige, wir beten dich an. Amen.